Richard, der Held der Geschichte, glaubt zu wissen, wie er in den Regenbogen hineingekommen ist. Und nachdem er eine Zeit lang dort gewandert ist und einige Abenteuer erlebt hat, wird ihm klar, dass er es eigentlich gar nicht weiß. Und es ist für ihn ein Geheimnis. Es wird für ihn ein Geheimnis, wie er in diesen Regenbogen hineingelangt ist. Nach etlichen Abenteuern gelangt er schließlich in das grüne Regenbogenland. Die Länder richten sich nach den Farben des Regenbogens und grün liegt bekanntlich in der Mitte. Und dort trifft er auf den Waldgeist. Dieser Waldgeist ist sehr niedergeschlagen, denn im ständigen Kampf mit der Wüste hat er inzwischen resigniert. Er verabschiedet sich nach gewissen Abenteuern wieder von dem Waldgeist und möchte weiterziehen. Dort setze ich ein. Richard, kamen einige Andeutungen des Waldgeistes in den Sinn. Vielleicht würde er jemanden finden, der ihm helfen könnte, das Geheimnis zu lüften. Dann würde er sein Versprechen einlösen und allen Menschen sagen, wie man zum Regenbogen gelangt. Dann wäre der Waldgeist gerettet. Und das wollte er, Richard, erreichen. Ich will es schaffen, sagte er entschlossen. Der Junge hatte plötzlich das Gefühl, weiter zu müssen. Vielleicht war es der Wunsch, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Vielleicht war es die Verfassung des Waldgeistes, die keinen Aufschub zu dulden schien. Irgendetwas drängte Richard zum Handeln. Er schaute sich um, etwas ratlos zwar, denn wohin sollte er sich wenden? Da fuhr ein Wind durch die Wipfel, verursachte ein anschwellendes Rauschen, das wieder abklang und verebbte. Dieses Geräusch erinnerte Richard an das Meer, wo er einmal in den Ferien gewesen war. Blau fiel ihm ein, die Farbe blau, blau wie das Wasser, in dem er damals gebadet hatte. Und als die Bäume nochmals rauschten, da roch die Luft plötzlich ganz anders und mit dem dritten Aufrauschen färbte sich das Grün zu einem dämmerigen Blau. Mit dem Farbwechsel hatte sich alles verändert. Aus den Baumstämmen in der Umgebung der Quelle waren mächtige Steinsäulen geworden. Diese lenkten Richards Blick nach oben zu der steinernen Gewölbedecke, in die sich das Blätterdach des Waldes verwandelt hatte. Richard befand sich in einer wundersamen Grotte. Durch hohe Felsentore konnte er nach draußen blicken. Dort wogte sanft unter strahlend blauem Himmel das blaue Meer. Das Wasser reichte bis in die Grotte hinein und schwappte glucksend gegen die Steinplatte, auf der Richard stand. Diese Platte war wie eine kleine Insel, ganz von Wasser umschlossen. Das war aber nicht weiter schlimm, denn mit einem großen Schritt konnte Richard festes Felsenufer erreichen. Ungewollt sagte Richard, oh! Und dieser Ausruf klang durch die Grotte, brach sich an den Wänden und hallte als Echo zu dem Jungen zurück. Der erschrak beinahe, als er seine eigene Stimme wie aus einem fremden Mund hörte. Plötzlich fesselte eine Bewegung vor der Grotte seine Aufmerksamkeit. Er blickte gespannt auf das Meer hinaus, nur wenige Augenblicke brauchte er zu warten, dann glitt ein Boot durch eines der Felsentore in die Grotte hinein. Eine hohe Gestalt stand im Boot. Richard konnte sie nur als Schattenriss erkennen, denn er musste gegen das Licht schauen. Das Boot hielt auf Richard zu und näherte sich schnell. Im Näherkommen erkannte Richard in der Gestalt ein weibliches Wesen. Als das Boot nah genug war und das Gegenlicht nicht mehr blendete, bekam dieses Wesen Farbe und Gesicht. Der Junge staunte über die blauen Haare, die glatt wie Seide herabflossen und sich über Nacken und Schultern legten. Auch das Gesicht und die Hände waren von zartblauer Farbe. Lichtblaue Gewänder umgaben ihren Körper wie Nebelschleier. Das Boot glitt heran. Schon lag es an der Steinplatte. auf der Richard stand. Das blaue Wesen lächelte den Jungen mit gewinnender Freundlichkeit aus strahlend blauen Augen an. Sie streckte ihren rechten Arm aus und hielt Richard die Hand entgegen. »Komm«, sagte sie. Das Wort fiel in den Raum, als sei auf einem Instrument eine Saite angeschlagen worden. Die Stimme klang ruhig und eine Spur tiefer, als Frauenstimmen üblicherweise klingen. Richard empfand sie als weich und gütig. Sie war ihm sofort vertraut. Wo hatte er sie schon einmal gehört? Vielleicht lag es an der Grotte, die das Wort aufnahm und schwingen ließ, dass Richard an Gesang denken musste. In seiner Überraschung blieb der Junge stehen. Die Frau aber wiederholte die Aufforderung: Komm, steig ein. Dabei winkte sie ihn aufmunternd zu sich her. »Wer bist du?« fragte Richard nun, denn auch das Gesicht kam ihm bekannt vor, je länger er es anschaute. Ihm fiel jedoch nicht ein, wann und wo er es schon einmal gesehen haben könnte, und wenn er dann wieder die strahlend blauen Augen sah, so meinte er doch, einer Fremden gegenüber zu stehen. »Wer bist du und wo willst du mich hinbringen?« fragte Richard noch einmal. »So viele Fragen«, lächelte das Wesen. »Ich bin eine Nixe und ich will dich durch mein Reich geleiten.« »Eine Nixe? Eine Nixe habe ich mir ganz anders vorgestellt. Du siehst doch wie eine ganz normale Frau aus.« Als Richard das Wort »normal« über die Lippen rutschte, wusste er sofort, dass er etwas Dummes gesagt hatte. Er wurde rot, wollte sein Ungeschick abmildern und fügte unbeholfen hinzu: »Wenn an dir nicht alles so blau aussehen würde, so habe ich mir eher eine Fee vorgestellt.« »Fee oder Nixe, ist das nicht gleich?« »Manches zeigt sich in der Wirklichkeit anders, als man es sich ausgedacht hat. Glaubst du, einer von denen, die Feen und Nixen in Märchenbücher malen, hat schon mal eine gesehen?« Die Worte verwirrten Richard. Wo war er eigentlich? Im Regenbogen, ja. Das wusste er, aber das Wort Märchen hatte ihn unsicher gemacht. Er wollte etwas fragen, wagte es aber nicht, denn alles ging in seinem Kopf durcheinander. Da hörte er wieder die Stimme der Nixe. »Lieber Richard«, sprach sie ihn sanft an, »du zweifelst an mir, an dem Waldgeist und an all dem anderen, was du bisher im Regenbogen erlebt hast?« »Das verstehe ich gut.« »Ja, zweifeln, das traf seinen Zustand genau. Zwei Stimmen hörte er in seinem Inneren. Die eine sagte: Nixen und Feen, Kobolde und Geister gibt es nur in Märchen und Sagen. In Wirklichkeit gibt es sie nicht. Das hatte er von seinem Vater gelernt.« »Aber war er nicht dem Feuerkobold, dem Wüstengeist und dem Waldgeist persönlich begegnet? Stand hier nicht ein Wesen vor ihm, das sich selber als Nixe ausgab und von Wirklichkeit sprach?« Richard wusste jetzt, was er zu fragen hatte. »Sag mir, Nixe, bist du wirklich? Mein Vater hat mir nämlich gesagt, Geister gibt es nicht wirklich, sondern nur im Märchen.« Als Richard seinen Vater erwähnte, da lächelte die Nixe und schaute den Jungen mit einem so sonderbaren Ausdruck in die Augen, dass er sich innerlich plötzlich ganz warm fühlte und sein Herz klopfen hörte. Die Nixe aber sagte: »Dein Vater ist ein kluger Mann. Er meint damit, dass man uns Geister nicht in Kellern und auf Dachböden oder bei Vollmond in Burgruinen findet. Das meint er mit nicht wirklich. Dennoch gibt es uns. Sonst könnten die Menschen nicht über uns sprechen. Sichtbar werden wir allerdings nur denen, die durch den Regenbogen gehen können. Die anderen müssen mit dem zufrieden sein, was ihnen über uns erzählt wird.« Da war es wieder. Dieses geheimnisvolle Wort vom Besuch des Regenbogens. Auf der einen Seite klang es so selbstverständlich, als sei gar nichts Besonderes. Andererseits umschrieb es offenbar eine Kunst, die nur sehr wenige Menschen beherrschten. Doch statt dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, schien es Richard nur noch unergründlicher zu werden. Nun ergriff der Junge die immer noch dargebotene Hand der Nixe, um ins Boot zu steigen. Da spürte er, dass sie Wirklichkeit und nicht nur Einbildung war. Seine Hand lag wirklich in der ihrigen, die sich allerdings kühl anfühlte. Aber das kannte er schon von seiner Schwester. Die hatte auch immer kalte Finger. Die Nixe geleitet Richard also durch ihr Reich. Und dort erlebt er einiges und ihm werden auch über einige Dinge die Augen geöffnet. Anschließend möchte er weiter und gelangt in das nächste Regenbogenland. Und nach dem Blau kommt Indigo, das ist eine sehr düstere Farbe, besonders wenn man sie sich als Farbbad noch vorstellt. Und in diesem Land muss Richard auf einem Knüppeldamm durch einen Schilfwald wandern und es geschehen dort Dinge, die ihn sehr ängstigen und die ihn bald zur Verzweiflung treiben. Aber er durchwandert diesen Schilfwald und kommt auch heil wieder raus und dort an der Stelle setze ich wieder ein. Als Richard den Schilfwald durchquert hatte und die Sicht wieder frei war, gewahrte er in der Ferne ein Licht. Das schimmerte einladend in der düsteren Umgebung und mit dem Licht wich der Trotz, machte einer neuen Hoffnung Platz, die schon wieder von einer kleinen Neugier durchmischt war. Fast beschwingt schritt Richard weiter, der Weg führte ihn auf das Licht zu, bald erkannte der Junge, dass es aus dem Fenster eines Hauses drang. Dieses Haus war niedrig und trug ein Dach aus Schilf, ganz so, wie Richard es schon einmal in einem Freilichtmuseum gesehen hatte. Dort hatte Vater ihm zeigen wollen, wie die Leute früher gewohnt haben. Und so, wie Richard damals ganz selbstverständlich in die Museumshäuser eingetreten war, so öffnete er jetzt die niedrige Gartenpforte und betrat den Weg zur Haustür. Die Blumen, die den Weg säumten, waren von eben diesem stumpfen Blau wie die ganze Landschaft. Es sah aus, als habe man den ganzen Garten in ein düsteres Farbbad getaucht, doch war jede Blume deutlich zu erkennen. Richard fiel dabei ein, dass sein Vater einmal, als sie sich über grünes und rotes Licht unterhalten hatten, sehr ernst gesagt hatte, vielleicht gibt es auch schwarzes Licht. Dann müsste alles ganz dunkel sein, weil es ja schwarz ist. Aber man muss auch alles erkennen können, weil Licht ja sichtbar macht. Sie hatten sich damals viele Dinge ausgemalt und es hatte sonderbare Verwirrungen gegeben, bis sie schließlich lachend das schwarze Licht vergessen hatten. Hier aber, in diesem Regenbogenland, erinnerte sich Richard wieder an den Spaß von damals. Nach Lachen war ihm allerdings nicht zumute. Zu frisch waren die unheimlichen Erlebnisse auf dem Knüppeldamm. Eher fühlte er sich in dieser düsteren Umgebung angesichts einer fremden Haustür etwas beklommen. Unterdessen war Richard die zwei Steinstufen zur Haustür emporgestiegen und drückte auf die Klinke. Die Tür war verschlossen. Doch am Türpfosten hing eine Kette mit einem Griff. Richard zog daran. Drinnen erklang Glöckchengebimmel wie in einem alten Krämerladen. Richard lauschte dem verklingenden Ton nach. Dann vernahm er langsame Schritte hinter der Tür. Der Schlüssel drehte sich im Schloss, die Tür wurde geöffnet. Warmes Licht fiel auf den Jungen und ein wohlbekannter, sehr angenehmer Geruch strömte aus dem Haus. Richard aber stand wie angewurzelt, sprachlos und mit offenem Mund. Die rundliche Frau vor ihm war seine Großmutter. Sie trocknete, wie Richard es kannte, ihre Hände an der Schürze ab, lächelte freundlich und sagte, »Du kommst genau zur richtigen Zeit, Richard. Ich backe gerade Pfannkuchen. Hast du auch tüchtigen Hunger mitgebracht?« Als Richard sich nicht rührte, auch keine Worte fand und ein Gesicht machte, als stünde er vor einem Geist, da sagte sie aufmunternd, »Nun komm schon rein, ich muss den Pfannkuchen umdrehen, sonst verbrennt er mir. Oder willst du verkohlte Pfannkuchen essen?« Dabei winkte sie ihn zu sich heran und zeigte das spitzbübische Lächeln, wie der Junge es von ihr kannte, wenn sie ihm einen Keks, eine Tafel Schokolade oder gar eine Mark hatte zustecken wollen. Richard merkte, wie sich seine Beine in Bewegung setzten. Er kam sich wie eine Marionette vor, deren Glieder von irgendwo anders her bewegt werden. Doch als er die Schwelle überschritten hatte, als die wohlige Wärme des Hauses ihn umfing, da löste sich eine Sperre in ihm. Viele, viele Fragen schossen durch seinen Kopf und alle gleichzeitig. Etliche erledigten sich zwar von selber, sie wurden durch Richards bisherige Erfahrung im Regenbogen beantwortet. Aber was er hier nun erlebte, das konnte nicht sein. Er wollte gerade den Mund aufmachen und seine Oma mit Fragen bestürmen, da legte sie ihm den Zeigefinger auf die Lippen und sagte: Komm, erst die Pfannkuchen. Mit einem auffordernden Kopfnicken wandte sie sich nun um und ging voraus. Richard folgte ihr in die Küche. Sie stellte ihm einen Teller auf den Tisch mit der blau-weiß karierten Tischdecke und forderte den Jungen zum Sitzen auf. Es dauerte nicht lange und ein wundervoller, goldbrauner Pfannkuchen verströmte vor Richard seinen köstlichen Duft. »Möchtest du Pflaumenmus oder Zimt und Zucker dazu?«, fragte die Großmutter. »Beides«, sagte Richard. Nun holte sie lächelnd den Pflaumenmus-Topf aus dem Schrank, mischte dann Zimt und Zucker und stellte ihm beides hin. Richard ließ es sich schmecken. Dem ersten Pfannkuchen folgte ein zweiter. Und dann noch einer. So gut schmeckte es dem Jungen, dass er noch einen vierten hinterher zwängte. Lange hatte er nicht mehr so gut gegessen, und als Großmutter ihm jetzt ein Glas mit Honigmilch hinstellte, da fühlte er sich rundherum zufrieden. Er streckte seine Beine lang unter den Tisch und räkelte sich wohlig auf seinem Stuhl. Hier konnte man bleiben. Nach der köstlichen und reichlichen Mahlzeit überkam den Regenbogenwanderer Schläfrigkeit, und er ertappte sich dabei, dass ihm die Lider zufielen. Da aber schossen ihm die Fragen von vorhin erneut in den Sinn und plötzlich war er wieder hellwach. »Du, Oma«, so begann er, »warum bist du hier?« »Ich weiß doch genau, wir waren alle sehr traurig damals. Ich habe auch mitgeholfen, als Mutti dein Grab mit Blumen bepflanzt hat. Und dann haben wir dich manchmal auf dem Friedhof besucht.« »Das stimmt, mein liebes Kind«, sagte die Großmutter. »Auf der Erde wirst du mich nicht mehr besuchen können, und meine Pfannkuchen gibt es dort auch nicht mehr. Aber hier im Regenbogen lebe ich weiter, und weil du den Regenbogen besuchen kannst, so hast du mich hier auch getroffen.« Da war es wieder, das geheimnisvolle Wort vom Besuch des Regenbogens. Jetzt wollte Richard unbedingt wissen, warum nicht jeder einfach so zum Regenbogen gehen konnte. Vielen Dank.